Und das haben wir alle gesungen, dass wir mit ihm übers Wasser gehen können. Trauer für ihn und seine große Kraft haben wir gesungen. Tust du das heute Morgen? Und nicht nur heute Morgen, sondern überhaupt wirklich auf ihn trauen und seine große Kraft, die so viel größer ist als alles, was wir uns selber erdenken könnten. Wir haben es gerade gehört in diesem Zeugnis. Dass man wirklich durchkommt, dass er uns durchbringt. Das heißt, übers Wasser gehen. Wirklich da, wo wir selber am Ende sind, übers Wasser gehen. Und übers Wasser gehen heißt aber auch noch, heißt noch andere Dinge. Nicht nur in Sturm und ja, wenn alles tobt um uns her, sondern übers Wasser gehen kann auch heißen, dass wir in Bereiche vordringen, ja, wo wir einfach bisher noch nicht waren, wo wir uns noch nicht vorgetraut haben. Warum? Weil es irgendwie zu übernatürlich war, ja, weil wir diesen natürlichen, vertrauten Boden vielleicht nicht verlassen wollen. Vielleicht auch den Boden, ja, wo es um Bequemlichkeit geht oder ja, weil es uns einfach vertraut ist. Und dann kann dieses Wasser aber auch sein, dass wir sagen, und ich gehe den nächsten Schritt. Ich gehe dahin, wo ich nicht mehr auf meine natürlichen Fähigkeiten bauen kann, sondern wo ich mich total abhängig mache von Gott. Ja, so wie du das machen musstest. Ja, dich total von Gott abhängig machen, weil gar nichts anderes geht. Aber ich glaube, Gott will, dass wir das nicht nur in diesen Stürmen tun, sondern in jeder Situation, in der wir sind, uns total von ihm abhängig machen, damit er zum Zug kommt. Nämlich ein total übernatürliches Leben, mitten im Natürlichen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir bisher kennen, dass wir nicht immer nur zufrieden sind, dass wir nicht zurückfallen immer wieder in diese Schwächen, die immer wieder kommen, sondern wirklich durchbrechen zu diesem Leben, das Gott eigentlich für uns hat. Ein Leben in Kraft, ein Leben in Freude. Freude inmitten von allem. Und wir haben uns das auch schon angeschaut. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen, über wandelt im Geist. Oder wir haben uns das angeschaut, diese ganz bekannte Stelle. Wenn wir durch den Geist leben, und das leben wir, ja, wir haben Leben durch den Heiligen Geist, so lasst uns durch den Geist wandeln. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und wir haben uns angeschaut, was dieses Wandeln heißt. Ja, dass es einerseits heißt gehen oder sich führen lassen, aber auch dieses Wort wandeln haben wir uns angeschaut, heißt auch in einer Marschreihe gehen. Ja, also wie in der Armee, in einer Marschreihe gehen. Und ich weiß nicht, ich denke, ihr erinnert euch, wie da der Raphael dem Engelbert hinterhergestapft ist, ja, durch sämtliche Reihen. Und er ist ihm einfach nur hinterhergegangen. Und das ist eigentlich das, was dieses Wandeln heißt. Wenn wir im Heiligen Geist wandeln, dann heißt es, wir marschieren in einer Marschreihe mit dem Heiligen Geist. Wenn er vorwärts geht, dann gehen wir auch vorwärts. Wenn er stehen bleibt, dann bleiben wir auch stehen. Und wir schauen immer, ja, ich fand das interessant, Raphael hat immer geguckt, was macht der Engelbert, ja. Und genauso, das ist eigentlich das, was Gott möchte. Ja, wir schauen, was tut der Heilige Geist, ja, was, oder besser gesagt, der Heilige Geist zeigt uns, was der Vater tut, ja, was der Vater vorhat. Und dann tun wir das. Das ist das, was Wandeln heißt, auf Schritt und Tritt dem Geist folgen. Und für dieses Leben wurden wir von Anfang an geschaffen. Wir wurden nicht dafür geschaffen, selber irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern der Heilige Geist durch die Neugeburt, er kam in unser Leben und von da an sagt er uns, wo es lang geht. Wir müssen uns nicht selber beschweren mit irgendwelchen Entscheidungen. Ist es falsch, ist es richtig, sondern das ist dieses Geschenk, dieses unglaubliche, übernatürliche Geschenk, das uns Gott gemacht hat, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er von da an unser Ratgeber ist, unser Tröster, alles für uns sein will. Er, der uns den Sohn und den Vater zeigt. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. So, Wandel im Geist heißt, ich bin in absoluter Abhängigkeit von Gott und er möchte, dass wir gehorchen. Nicht um irgendwie Hauptsache Gehorsam einzufordern, sondern weil er weiß, wir haben vorhin gesungen, Gott ist gut. Er ist doch gut. Und wenn er uns irgendwo hinführt, dann ist es doch gut. Dann ist es doch das Beste. So, und wenn wir das tun, was kommt dabei heraus? Wir haben uns auch die Stelle angeschaut, Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, Wandel im Geist führt dazu, dass ich mich nicht mehr so verhalten muss wie bisher. Ja? Dass ich nicht mehr wie bisher in jede Falle des Feindes hineinlaufe, die er mir anbietet. Und das sind einige bei euch wahrscheinlich auch. Ja? Dass ich dann nicht mehr hineingehen muss. Wir haben vorhin gesungen, I'm no longer a slave. Ich bin nicht mehr länger Sklave, weder Sklave der Angst noch von irgendwas anderem. Warum? Weil Jesu Blut wirklich jede Kette gesprengt hat. Ich bin nicht mehr länger Sklave. Und ich kann diesen Angeboten des Feindes eine Absage erteilen. Ich kann das nicht von mir aus, aber ich kann das, weil der Heilige Geist in mir lebt. und weil ich von Gott her diese Kraft habe, ja, mit der ich widerstehen kann. Und wir haben uns da einige Beispiele angeschaut, auch ganz konkrete Beispiele aus dem Leben, was das in unserem Leben heißen kann. Und ich hoffe und bete, dass wir das leben. Und ich war zwar den Sonntag drauf nicht da, aber ich habe schon gehört, dass jemand auch Zeugnis gegeben hat, wie er das angewendet hat und gesagt hat, nein, ich stehe auf. Ja, ich werde in diesem Moment, wo es brenzlig wird, ich werde den Heiligen Geist fragen, was er dazu meint. Und konnte dann anders reagieren. Wir haben doch Zeugnisse gehört. Das ist so. Warum? Weil es die Wahrheit ist, weil es Gottes Wort ist und weil in Gottes Wort die Kraft ist. Und deshalb geht es auch. Aber wie ich schon vorhin sagte, Wandel im Geist ist noch so viel mehr. Ist noch so viel mehr. Es ist so viel mehr, als einfach nur den Fallen des Feindes zu widerstehen, den Fallen des Feindes aus dem Weg zu gehen, sondern es ist so viel mehr, als Sünde nur zu überwinden, sondern Gott möchte, dass jeder von uns als Einzelner und auch, dass wir als Gemeinde in diese Berufung hineinkommen, die er für uns hat. Oder? Ich glaube fest, dass er die hat für uns. Er will doch so viel mehr. Das alles, was wir lesen in diesem wunderbaren Wort Gottes. Er will doch, dass das in der Gemeinde ist. Er will doch, dass das in jedem einzelnen von euren Leben drin ist. Und ich glaube, dass wir manchmal ein sehr enges Bild davon haben, was Gott mit uns vorhat. Wir sind manchmal so sehr damit beschäftigt, dass wir ja gerade so durchkommen, dass wir Sünde vermeiden und so weiter, dass wir es gerade noch ja ins Reich Gottes schaffen. Also das ist jetzt übertrieben natürlich ein bisschen. Ja, dass wir gerade so die Sünde im Zaum halten. Ja, dass wir durchkommen, dass wir sagen, hey, da hat Gott gewirkt in meinem Leben und das ist auch gut so. Möchte ich gar nicht schlecht machen, im Gegenteil, das ist toll. Ja, aber es ist nicht das Endziel. Es ist doch nicht das Endziel, Sünde loszuwerden, oder? Aber manchmal leben wir so, als wäre das das Ziel. Sondern das Ziel ist doch, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das Ziel ist doch, mit der Gesinnung von Jesus zu leben und ihm in allem nachzufolgen. Einfach alles zu tun, was er sagt. Das ist doch das Ziel, oder? Von Nachfolge. Und nicht, ich werde jetzt Sünde ablegen, damit ich akzeptabel bin. Darum geht es doch nicht endgültig, sondern Sünde abzulegen, Sünde zu beherrschen, worüber wir auch schon viel Lehre hier gehabt haben. Und was auch wichtige Lehre ist, ist eigentlich nur der erste Schritt, um überhaupt handlungsfähig zu sein für das, was Gott in unserem Leben tun will. Dass wir brauchbar sind für Gott. Dass wir uns eben nicht mehr nur um uns selber drehen, sondern jetzt bereit sind und sagen, umdrehen können und sagen, okay Herr, jetzt, wie geht's weiter? Was hast du vor? Wem kann ich dienen? Ja, was möchtest du tun? Das ist doch eigentlich das, was Gottes Idee über uns und die Berufung, die er für jeden Einzelnen von uns hat und auch für uns als Gemeinde. Es geht ihm darum, dass wir verstehen, dass es um mehr geht, dass es um mehr geht von seiner Gegenwart in unserem Leben, ja, von der bewussten Gegenwart, dass wir lernen, ihn mehr wahrzunehmen, dass wir lernen, ihn zu hören, seine Stimme zu hören, dass wir in diese Fülle hineinkommen, die bei ihm ist, dass wir diese, ja, wirklich Freude entwickeln auch an seiner Gegenwart. Das ist das, was er möchte. Er will doch, dass wir nicht gerade einfach nur so dabei sind, gerettet sind. Das ist gut, das ist wichtig. Und wenn du Jesus noch nicht so in deinem Leben kennst, dann will ich dir sagen, dass er in deinem Leben sein möchte als Retter und als Herr. Als Retter und als Herr. Das kann man nicht trennen. Er will nicht nur einfach Schuld vergeben, sondern er will Herr deines Lebens sein. Und Herr heißt, er sagt, wo es lang geht. Und dann wirst du dieses Gute erleben von ihm, wie er dich durchführt durch alles. Das heißt, er will also nicht, dass wir einfach nur so dabei sind, sondern er will, dass wir mündig werden. Er will, dass wir mündige Christen sind, dass wir mündige Kinder Gottes sind, die wissen, wer sie sind, die ihre Identität kennen, die wissen, dass ihnen vergeben ist, die dann aber weitergehen in eine Mündigkeit, die gelernt haben zu unterscheiden, was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott, die gelernt haben, seine Stimme zu hören. Dazu möchte er uns bringen, dass wir bereit sind für mehr, dass wir bereit sind, die Dinge, die er uns sagt, auch wirklich zu tun. Und ich finde es so stark, wir haben heute schon in der Gebetszeit, in der Anbetungszeit diesen wunderbaren Teil aus dem Epheserbrief gehört, was eigentlich Gottes Vorsatz ist für uns, was Gottes Idee ist über uns. Und es geht ja dann noch weiter. Das war ja nur aus dem ersten Kapitel, glaube ich, gell, Engelbert, oder? Das war ja nur ein Teil. Und dann geht es weiter und er sagt, was er mit uns und mit der Gemeinde vorhat. Und es ist gewaltig, was er vorhat. Und wir können uns mal anschauen. In Epheser 3, da steht ganz klar, was er vorhat mit der Gemeinde. Haben wir das auf der nächsten Folie? Oder Epheser 2, genau. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Hallo? Durch die Gemeinde soll die unsichtbare Welt, die Mächte und Gewalten, sollen die Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was heißt es? Das heißt doch nichts anderes, als dass diese Tiefe und Weite von Gottes Weisheit in der Gemeinde erkennbar wird. Das ist krass. Das ist doch Gottes Idee. Nicht nur, dass wir einfach nur Sünde vermeiden, sondern dass die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennbar wird, wenn wir zusammenkommen, in unseren Versammlungen, in dem, wie unser Leben aussieht. Warum? Weil er in uns lebt und weil er zum Zug kommen möchte. Das ist seine Idee. Und es ist letztlich der Auftrag der Gemeinde, mitzuhelfen, dass der Feind an Boden verliert. Nicht nur bei uns persönlich, sondern auch bei anderen. Wir helfen mit, dass andere entrissen werden. Ja, dass sie nicht länger in diesen Ketten leben müssen, sondern wir zeigen ihnen, wo die Freiheit liegt, nämlich in Jesus. Wir zeigen ihnen, was das Blut von Jesus tun kann, wofür das Kreuz ist. Und wir weisen auf das Kreuz hin, weil da die Freiheit liegt. Und Gott hat uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben. Er hat uns begnadigt dafür und er hat uns auch begabt dafür. Und es geht weiter, dieser Epheserbrief, er ist so genial. Können wir mal Epheser 4 anschauen? Das ist jetzt mal ein längeres Stück, aber ich werde jetzt einfach nur Teile davon nehmen. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Jedem Einzelnen. Wer ist jeder Einzelne? Darf ich mal sehen? Wer gehört dazu? Ah, seid ihr ja alle. Super, ja? Jeder Einzelne von euch hat Gaben bekommen von Gott. Wisst ihr das? Für diesen Auftrag. Nicht nur für euch selber, damit ihr gerade so gerettet seid, sondern für den Auftrag, den er hat. Und er hat jedem Gnade geschenkt. Nicht nur die Begabung, sondern Gnade, die auch anzuwenden. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und zwar genauso, wie Gott es für richtig hält. Genauso, wie es für uns gut ist, wie es genau richtig ist. Und dann heißt es, er hat der Gemeinde Gaben geschenkt. Dann kommen verschiedene Dienstgaben. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wer gehört zu Gottes heiligem Volk? Ah, das sind ja die gleichen wie vorhin. Ja? Alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Das heißt, der Dienst, das sind nicht nur die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Das ist nicht der einzige Dienst. Jeder von uns hat einen Dienst. Jeder von uns hat einen Dienst im Reich Gottes. Du hast einen Dienst im Reich Gottes. Und so sollen sie für ihren Dienst ausgerüstet werden, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wow. Das ist Gottes Idee für uns. Wollt ihr das? Wollt ihr darin gehen? Wollt ihr in diesen Dienst reingehen? Wollt ihr zur vollen Einheit gelangen, in die volle Reife und von Gott gebraucht werden? Auch wenn das heißt, aufs Wasser zu gehen, Dinge, die ihr noch nie gemacht habt vorher? Wollt ihr das? Wer will das? Ja. Ja, also komm los. Dann gehen wir los, volle Action, ja, volle Möglichkeit am besten. Also wir teilen uns jetzt in Gruppen auf, wir gehen jetzt raus, gehen auf die Straße, evangelisieren, wir legen den Leuten die Hände auf und wir gehen jetzt los. Seid ihr bereit? Aber wisst ihr was? Wir könnten das jetzt natürlich tun, aber Wandel im Geist heißt auch hier Wandel im Geist. Heißt auch hier von Gott einem zeigen lassen, was jetzt das Nächste ist. Ja, wir könnten jetzt da an den Bahnhof rausgehen, könnten jetzt jeden jeden ansprechen und können sagen, und du brauchst Jesus in deinem Leben. Ja, wir können ihnen die Hände auf, wir können alles machen. Aber letztendlich geht's auch hier darum. Okay, was ist der nächste Schritt? Was möchte Gott tun? Wandel im Geist heißt, ich gehe in einer Marschreihe mit dem Heiligen Geist. Und wir finden ein gutes Beispiel davon in der Apostelgeschichte. Und die möchte ich gerne mit euch lesen. Apostelgeschichte 16. Der Anfang von Apostelgeschichte 16. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung. So, wer hier mitlesen möchte. Das ist die ich auch vorlesen werde. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten. Und sie forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Mal bis hierhin. Also, wer ist hier unterwegs? Hier sind der Paulus und der Silas unterwegs und sie nehmen diesen jungen Timotheus mit, den wir kennen aus dem Timotheusbrief, und sie haben einen absolut starken Dienst. Ja, das lesen wir hier. Das heißt, sie ziehen durch die Städte und in jeder Stadt verkündigen sie das Evangelium und das heißt, Gemeinden werden im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen nahm täglich zu. Halleluja. Ja, das ist doch ein starker Dienst. Und sie sind so begeistert über das, was Gott unter den Nationen tut, weil das ist das, was Gott Paulus versprochen hatte, ja, dass er ihn zu den Nationen schickt und dass sich die Leute, dass er ihnen die frohe Botschaft von Jesus bringt und dass sie der Gemeinde hinzugetan werden. Und genauso möchte er das weiter tun und sie wollen weiter reisen. Und können wir jetzt gerade vielleicht mal die Karte, ich weiß nicht, ob die als nächstes kommt, aber ich glaube schon. Wir gucken, ob ein Kabel hier reicht. So, das heißt, die sind hier irgendwo, ja, in dieser Ecke, Sizilien, in dieser Ecke gaben sie den Timotheus auf und sie reisen dann weiter in diese Richtung. Sie gehen hier hoch und dann haben sie die Idee, ja, wir wollen doch eigentlich jetzt, die Nationen sollen das Evangelium haben und die hier, die sind ja noch unerreicht, ja, das war nämlich die römische Provinz Asien, die war hier und sie haben gedacht, wir werden jetzt da hinreisen. Und dann kommt aber jetzt was total Interessantes, denn, wie heißt es hier? Es heißt, der Heilige Geist hat sie gehindert, dahin zu reisen. Und dann wollen sie weiter nach Bithynien. Bithynien, das ist hier oben. Ja, hier konnten sie nicht rein, dann denken sie, ja, dann gehen wir halt nach rechts. Und sie wollen nach Bithynien. Und sagen, Mensch, Gott will doch, dass wir die Botschaft der Nationen verkündigen. Ja? Gehen wir dahin, bringen denen das Evangelium. Und was heißt es hier jetzt wieder? Und der Geist Jesus erlaubte es ihnen nicht. Hey, da stelle ich mir einige Fragen und ich sage, kann das sein? Ja? Kann das sein, dass der Heilige Geist uns daran hindert, obwohl das doch der erklärte Wille Gottes ist, dass wir das Evangelium verkündigen, oder? Ja, wie kann das sein? Er sagt einerseits, geh zu den Nationen, bring ihnen das Evangelium und andererseits heißt es, der Heilige Geist hat sie daran gehindert, dahin zu gehen. Wie hat es überhaupt gehindert? Also ich habe mich dabei ertappt, wie ich dachte, schade, dass da nicht dabei steht, ja, wie er sie gehindert hat. Da steht einfach noch, er erlaubte es ihnen nicht, ja, wie jetzt, ja. Aber ganz ehrlich, ich bin echt drüber froh, dass es nicht hier steht, weil ich glaube, dass wir so eine Tendenz haben, Gott in eine Box zu stecken. Ja, wenn hier jetzt genau stünde, wie er sie gehindert hat, ja, wir sind schon so drauf, dass wir Gott so in ein Regelsystem reinpressen wollen. Ja, und so funktioniert's. So ist es, wenn er uns hindert. Ja, aber letztlich, Gott ist ein lebendiger Gott und er redet und er handelt individuell. Und die Wahrnehmung von dem, was Gott möchte oder nicht möchte, die hängt ab von unserer Beziehung mit ihm. Ja, ob wir ihn kennen. Ja, wenn ich nehme jetzt mal irgendein Ehepaar, ja, ich war jetzt gerade mit euch im Urlaub, deswegen weiß ich das. Ja, Bärbel und Klaus, wenn die miteinander reden, ja, die müssen sich nur angucken, die wissen genau, was sie dann meinen, ja? Und mit Gott ist es genauso. Je besser wir Gott kennen, desto eher funktioniert auch diese Kommunikation, aber es ist nochmal ein eigenes Thema, ja, vielleicht kommen wir da auch mal dazu, ja? Wie kommuniziert Gott ja in dieser Beziehung? Wir wissen aber, dass sie offensichtlich deutlich wahrnehmen konnten, dass sie nicht gehen sollten. Und der Raphael hat es auch kürzlich mal erzählt, er wollte nach Hause gehen, ja, und er wollte eigentlich nach Hause gehen und er konnte irgendwie nicht reingehen, so hat er es beschrieben, ja, aber du konntest auch nicht genau beschreiben, wie, ne? Ja, plötzlich ist da so ein kann man nicht erklären, ne? Ja, man kann nicht erklären und du musstest mit dem Auto tatsächlich nochmal wegfahren und hast dann diese Situation mit diesen jungen Leuten erlebt. Man kann das nicht erklären, aber wenn man ihn kennt, wenn man mit dem Heiligen Geist kooperiert, ja, man lernt, wie das ist und wie sich das anhört. Und was machen sie? Sie gehorchen, ja, sie haben das gespürt, der Heilige Geist möchte es nicht und sie gehorchen. Und was machen sie dann? Also, sie können nicht in diese Richtung, sie können nicht in diese. Was machen sie? Sie reisen einfach geradeaus weiter Richtung Mysien. So heißt es. Und dann wird es eigentlich aufgelöst, warum der Heilige Geist sie gehindert hat. Warum? Weil Gott andere Pläne hatte, genau für diese Zeit, genau für sie. Denn Paulus hat jetzt, aber erst nachdem sie weitergereist sind, sie reisen dann durch Mysien nach Troas. Und dort in Troas, nachdem sie schon weitergereist waren, nicht in dem Moment, wo der Heilige Geist sie gehindert hat, sondern wo sie schon in Troas waren, jetzt hat Paulus in der Nacht eine Vision und er sieht diesen Mazedonier, zumindest einen Mann, der für ihn ganz klar als Mazedonier erkennbar ist, der ihn bittet, zu ihnen zu kommen. Und was macht Paulus jetzt? Es heißt unverzüglich. Ja, auf der Stelle reist er nach Mazedonien, nämlich nach Philippi. Und sie gehen nach Philippi, wo sie dann die Gelegenheit haben, das Evangelium zu verkünden. Nun ist es so, in Philippi gab es da keine Synagoge. Normalerweise gingen die ja immer in die Synagoge, ja, da wo sie durchgereist sind. Da gab es keine und deshalb haben sie gedacht, wir gehen an den Fluss, weil früher war das ja so, man hatte diese Reinigungsrituale, deshalb waren die Gebetsstätten oft auch an dem Fluss. So sind sie an den Fluss gegangen und haben gedacht, ja, am Sabbat wird sich da die jüdische Gemeinde versammeln. Deshalb sind sie da hingegangen und was haben sie gefunden? Ein paar Frauen. Da waren ein paar Frauen zum Gebet am Fluss versammelt. Kommt es irgendjemandem bekannt vor? Männer, wo sind sie? Ja, wo sind die Männer? Das Interessante ist ja, der Paulus hat ja Frauen gesehen in seiner Vision. Nee, der hat einen mazedonischen Mann gesehen, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Und jetzt kommt er dahin und da sind ein paar Frauen. Gott sei Dank hat der Paulus nicht gesagt, oh Mensch, Männer, Männer sind nicht da, jetzt gehen wir halt wieder, ja, ist ja niemand da, sondern er hat diese Frauen gesehen. Er hat sich da hingesetzt und es heißt, und sie begannen mit ihnen zu reden. Und in der Zeit, das müsst ihr euch vorstellen, war auch nicht ganz selbstverständlich. Toll finde ich, dass der Paulus nicht sagt, ja wie, das ist ja jetzt gar nicht das, was Gott mir gezeigt hat, sondern er sagt, okay, hier bin ich, Gott hat uns hierher geführt, das wird seinen Sinn haben, ich werde jetzt einfach das tun, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Und er fängt an, ihnen das Evangelium zu geben. Und jetzt, und ich liebe das, jetzt fängt der Heilige Geist an, sein Werk zu tun. Nicht der Paulus, sondern der Heilige Geist fängt jetzt an zu wirken. Und da ist diese Purpurhändlerin Lydia, und dann heißt es, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Es hängt nämlich nicht von dem ab, der redet. Nicht von dem Paulus, nicht von mir oder wer auch immer hier redet, sondern die Frage ist, ob euer Herz geöffnet wird für das, was Gott sagt, was Gott in eurem Leben tun möchte. Das ist das Entscheidende. Sonst nichts. Und es heißt, er öffnete ihr das Herz, so dass sie es bereitwillig aufnahm. Und was sofort sie und ihr ganzes Haus, sie lassen sich taufen. Sie nehmen diese Botschaft. Sie werden von Neuem geboren. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das sind die Anfänge einer bedeutenden Gemeinde. Wir wissen dann, wie das weitergeht, ja? Oder ich denke, dass ihr es wisst, ja? Dass sie dann ins Gefängnis kommen und dass in diesem Gefängnis dieser Kerkermeister dann, also Paulus und Silas im Gefängnis, und dann werden die Gefängnistore erschüttert durch ein Erdbeben und der Kerkermeister, er wird gläubig, nachdem er sieht, was Paulus und Silas, wie sie mit ihm umgehen und, in dem Haus von Lydia, da sind alle gläubig und so entsteht eine Gemeinde. Wir wissen, dass hinterher in Philippi eine große Gemeinde war. An die Philippa, ja, Philipperbrief ging an diese Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestand. Das heißt, ausgehend von diesen paar Frauen am Fluss, ja, geht die ganze Geschichte los. Das, was Gott tatsächlich vorhatte, wo es hieß, komm herüber und hilf uns. Und dann haben wir später diese Gemeinde, diese starke Gemeinde. Das heißt, Gottes Plan erfüllt sich auf gewaltige Weise. Übrigens, diese anderen Gegenden, in die sie nicht reisen durften, wurden die noch erreicht? Aber hallo, und wie? Ja, das ist die Gegend, in der die ganzen Gemeinden sind, die wir in den Sendschreiben lesen. Ja, hier sind diese 7 Sendschreiben-Gemeinden. Das heißt, hier entstehen starke Gemeinden, aber halt eben nicht zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, Gott hat es schon alles gut im Blick. Und wenn er uns an etwas hindert, dann ist es nicht so, das widerspricht jetzt Gottes Plan, sondern er hat seine Zeitpunkte. Er hat einen Plan, er hat mit jedem von uns einen Plan. Er hat auch für Orte einen Plan und er weiß, wie man sie am besten erreicht. Er hat auch für Menschen einen Plan und er weiß, wie man sie am besten erreicht. Kann sein, dass du noch sehr lange für einzelne Leute beten musst, ohne dass du direkt Gelegenheit hast, vor ihnen zu bezeugen. Kann sein. Aber wenn du bereit bist, der Heilige Geist wird dir genau sagen, wann Zeit ist, diese einzelnen Leute anzusprechen und vor allen Dingen was zu sagen. Und es ist so wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist achten. Es ist so wichtig, dass wir auch hier im Geist wandeln, nicht nur um Sünde zu vermeiden, sondern um die Aufträge Gottes so wahrzunehmen, wie er das möchte. Damit auch bedeutende Ergebnisse dabei rausgekommen. Jetzt nicht leistungsmäßige Ergebnisse, sondern dass es Frucht, die Bibel nennt es Frucht, die bleibt. Nicht einfach nur ein Strohfeuer und wir sind jetzt ein bisschen begeistert. Und wenn der Paulus wieder wegreist, dann ja, geht alles den Bach runter. Ja. Sondern Frucht, die bleibt. Und das geht nur, wenn der Auftrag auch von Gott selbst vorbereitet ist, wenn dann der Heilige Geist in der Situation selber wirkt. Und das war bei Jesus so. Bei Jesus, Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, ja? Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Ja, Jesus wusste doch, was Gottes Wille war, stimmt's? Der wusste, was Gott wollte für die Menschen und trotzdem ist er nicht hingegangen und hat wahllos im Prinzip gesagt, okay, ich will, dass Gott Menschen rettet und dass sie gesund werden und alles und ist wahllos hingegangen, sondern hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Er hat sich total abhängig gemacht vom Vater und genau das Gleiche möchte Gott von uns. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder in einer anderen Übersetzung, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und nur das Vorbereitete. Hey, das ist ein klarer Auftrag. Und wir, habt ihr was gemerkt in der Elberfelder Übersetzung? Geschaffen zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Kommt euch das Wort wandeln bekannt vor? Wandelt im Geist, ja. Geht in einer Marschreihe mit dem Heiligen Geist. Ja. Wirklich Seite an Seite, eng, eng, eng. Nichts von sich selber tun, aber auch nicht weniger tun, sondern wir gehen in einer Marschreihe mit dem Heiligen Geist. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, letztes Mal haben wir auch in diesem Zusammenhang über im Geistwandeln über die zwei Bäume im Paradies gesprochen, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das steht für das Leben im Geist, also das Leben, das ich in absoluter Abhängigkeit und im Gehorsam von Gott führe. Und andererseits das Leben im Fleisch, wo ich zwar weiß vielleicht oder wo ich erkenne, was gut und böse ist oder ich entscheide selber, ja, das ist das, was Gott möchte, aber ich treffe im Prinzip einige eigene Entscheidungen unabhängig von Gott, weil ich ja weiß, was Gott möchte. Das heißt, ich kann auch das Gute tun, durchaus richtige und gute Dinge tun, aber aus dem Fleisch heraus. Nämlich nicht abhängig von Gott, sondern aus der eigenen Kraft heraus. Und genauso gilt es eigentlich auch für den Dienst. Ich kann einen Dienst für Gott tun, beziehungsweise ich kann den Generalauftrag Gottes kennen, zum Beispiel bring die Botschaft anderen Menschen. Aber ich kann das total aus dem Fleisch tun. Ich kann anfangen zu rackern und zu arbeiten und ich rackere mich dann ab für Gott, ja, aber nicht unbedingt mit ihm oder er nicht durch mich. Und es ist manchmal sehr frustrierend. Und da können wahrscheinlich viele Missionare, die das so gemacht haben, ein Lied davon singen. Und bei Menschen, die wirklich für Gott arbeiten, aber sich im Prinzip nicht leiten lassen, wo sind die vorbereiteten Werke? Das ist anstrengend, das ist gut gemeint. Nach außen sieht es aus wie ultimative Hingabe, vor allen Dingen, wenn dann keine Ergebnisse kommen. Ja, und man denkt, so ein treuer Mensch, ja, der arbeitet für Gott, auch wenn er nichts sieht. Das kann manchmal total fromm und aussehen, nach außen. Und wie Hingabe ist es auch manchmal. Aber es kann sein, dass auch, ja, dass es trotzdem aus dem Fleisch heraus ist. Wenn wir bei unserem Auftrag nicht die Leitung Gottes abwarten, dann versuchen wir im Prinzip unabhängig von Gott Lösungen zu finden, wie diese Menschen zu erreichen sind. Und möglicherweise steht es dann der Lösung Gottes sogar im Weg. Es ist nicht nur sinnlos, sondern es steht vielleicht sogar noch im Weg. Und ich versuche aus eigener Kraft zu dienen, aber es sind keine vorbereiteten Werke und den Menschen nutzt nicht viel und darüber hinaus laufe ich auch noch Gefahr auszubrennen, weil die Kraft Gottes gar nicht da drin ist. Aber Gott hat gesagt, er hat uns begabt, er hat uns befähigt und er hat uns Gnade dafür gegeben. Das heißt, die vorbereiteten Werke, ist da, wo die Kraft drin liegt. Ich weiß noch, wie ich gerade in der Jugendzeit, da war ich ja im Jugendkreis und da war eine starke Betonung darauf, auf missionarisches Wirken auch und dass wir ja jedem einfach auch das Evangelium bringen. Das ist ja richtig, ja, sollen wir auch. Und dann war das aber so, teilweise so krampfhaft, man hat versucht, okay, ich muss dem jetzt irgendwie das Evangelium bringen und jetzt habe ich irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, wie mache ich das, und dann habe ich manchmal wirklich den Leuten die Bibel auf den Kopf mehr oder weniger geschlagen, jetzt im übertragenen Sinne. Ja, oder sie auf eine Weise konfrontiert, die einfach nicht gut war und die auch zu nichts geführt hat. Wir haben vorhin gesungen, wer in diesem Strom mitfließt, ja, der wird neu erfüllt mit göttlicher Kraft. Und dieser Strom, über den wir gesungen haben, das ist der Heilige Geist. Und wir brauchen diese göttliche Kraft, um diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wahrzunehmen. Unbedingt. Ohne das, wir können nichts tun. Jesus sagt, ich kann nichts tun. Wie viel weniger können wir tun? Wobei man sich fragt, was weniger als nichts ist. Ja, nichts ist nichts. Wir können nichts tun. Ich meine, wir können schon was tun. Aber es wird nicht das dabei rauskommen, was Gott möchte. So, wenn wir diesen Auftrag Gottes wahrnehmen wollen, dann lasst uns im Geist wandeln. Lasst uns von ihm hören, okay, was ist das Nächste? Das hängt ab von unserer Beziehung mit ihm, aber wir wollen hören. Was sollen wir sagen, ja? Manchmal war das schon so, ich kann mich noch so gut erinnern, manchmal so krampfig. Ja, also wenn ich der andere wäre, würde ich das Evangelium auch nicht annehmen wollen, weil ich gedacht habe, oh je, der Arme, der muss mir jetzt da irgendwas erzählen, was er irgendwie selber scheinbar nicht so richtig davon überzeugt ist. Ja, furchtbar. Lasst es bloß bleiben, damit kann man eigentlich nur was kaputt machen. Aber Achtung. Für alle, deren Fleisch jetzt gerade aufatmet und ich bin raus aus der Nummer, aus der Evangelisationsnummer. Ja, da kommt jetzt der nächste Teil. Alle, die sich gerade zurückgelehnt haben und jetzt kommt von der Predigt oder von dem Wort die Rechtfertigung, dass ich ja das gar nicht tun muss, soll, kann. Das andere Extrem ist, ich sage nichts vom Evangelium. Die anderen sollen doch bei mir sehen, ja, dass in mir was anderes ist. Kennt ihr das? Ja. So im Sinn von, ich sage nichts, die sollen einfach nur sehen. Ja, das kann ein anderes Extrem sein. Oder ich sage, ich tue nichts, ja, außer wenn mich Gott jetzt dazu drängt, irgendwie was zu tun. Das ist das andere Extrem. Und wir sitzen schön gemütlich auf unserem Sofa und sagen, der Herr wird mir schon zeigen, wenn ich jetzt jemandem irgendwie dienen soll. Und ich mache die Kiste an oder mache es mir gemütlich. Ja, und denke, der Herr wird dann, oh, hier steht Wasser, ups. Bin ein bisschen zu wild. Der Herr wird mich dann schon rütteln und mir den Fernseher ausschalten, wenn ich irgendwie was zu erledigen habe. Hey, vergesst's. Vergesst, es wird so nicht sein. Das ist das andere Extrem. Warum? Weil man dann dazu neigt, wirklich bis zur Untätigkeit zu verharren und weil man einfach nicht bereit ist. Und es gab wirklich auch schon in der Gemeindegeschichte absurde Bewegungen. Da könnt ihr zwei, Elia Tabera, wahrscheinlich ein Lied davon singen, diese Kairos-Bewegung. Ich weiß nicht, wart ihr davon auch schon betroffen? Also wo ist Kairos, das sind ja diese Zeit, Gottes Zeitpunkte zu entdecken. Ja, und man macht wirklich nur was, wenn man diesen Zeitpunkt entdeckt von Gott. Also da gab es schon ganz absurde Dinge, die wirklich zur Untätigkeit geführt haben. Okay. Aber was wir bei Paulus sehen, ist was anderes. Das ist weder das eine, dass er einfach drauf losprescht. Kann ich nochmal das nächste Bild haben, bitte? Was wir bei Paulus sehen, er prescht nicht drauf los, nachdem er vom Heiligen Geist gehindert wird, dann gehorcht er. Er geht nicht da rein. Er macht es nicht trotzdem, obwohl Gottes Kraft nicht da ist. Er geht auch nicht dahin, weil er weiß, da ist Gottes Kraft nicht. Brauche ich gar nicht erst zu probieren. Ja, das heißt, er hat ein Gespür dafür. Er hört da drauf. Er weiß, ich könnte das tun. Ich könnte das Evangelium bringen, aber es wird nicht viel nutzen. Aber was macht er dann? Bleibt er dann hier in der Mitte schmollend stehen und sagt, wie, er sagt, ich soll hier gehen, soll das Evangelium verkündigen und jetzt soll ich doch nicht? Wie? Und er bleibt sitzen und sagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts und wenn du was von mir willst, dann sag's mir gefälligst gescheit oder so. Macht er das? Aber so reagieren wir manchmal, ja? Wir wollen jemandem das Evangelium bringen und irgendwie klappt's nicht und sagen, ja, dann halt nicht, ja, irgendwie. Sondern, was macht der Paulus? Sagt, okay, links geht's nicht rum, rechts geht es rum, gehen wir halt mal geradeaus und er geht weiter. Er geht weiter und er hat eine Haltung von Bereitschaft, das zu tun, was er tun soll, nämlich dieses Evangelium zu bringen, wem auch immer. Und sie reisen durch die Städte und überall, wo er hinkommt, bringt er das Evangelium. Aber er reist weiter. Er sagt, links geht's nicht, rechts geht's nicht. Ja, dann gehe ich halt geradeaus. Und er geht weiter bis in diese Stadt und tatsächlich dann bekommt er die nächste Führung. Ja, dann hat er diese Vision, aber erst später, nachdem er gegangen ist. Er ist nicht einfach sitzen geblieben. Sie sitzen nicht rum und warten auf die Erscheinung, sondern sie gehen einfach dahin, wo sie nicht gehindert werden. Hey, das ist ein Unterschied. Ob ich einfach nur sitzen bleibe und nichts mache oder ob ich sage, ich gehe dahin, wo ich nicht gehindert werde vom Heiligen Geist. Ja, wo ich spüre, da ist, ja, hier ist eine Offenheit da, hier kann ich das geben. Das heißt, sie waren empfänglich für seine Führung. Das heißt, Wandel im Geist heißt, auch beim, heißt beim Auftrag Gottes, ich bin voll auf Empfang. Ich gehe, ich bin in Bewegung und ich bin voll auf Empfang. Und wir können den Auftrag Gottes nur wahrnehmen, wenn wir uns total von ihm abhängig machen. Ich bin bereit und ich bin voll auf Empfang. Das heißt, ich sitze nicht rum und beschäftige mich mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern das kann heißen, ich gehe umher mit wachen Augen und ich bin im Gespräch mit dem Heiligen Geist und ich sage, okay, wo ist eine Situation? Hast du eine Situation für mich? Wo ist Offenheit da? Das geht aber nur, wenn ich bereit bin, ja, wenn ich fokussiert bin, wenn ich mit Gott im Gespräch bin, wenn ich in Abhängigkeit von ihm bin. Im Englischen gibt es so einen Ausdruck, das heißt yield to the Spirit, yield. Und yield beinhaltet so ein, ich warte darauf, irgendwas zu bekommen, selbst wenn da nichts kommt, ja, ich achte darauf und ich gebe danach, wenn es soweit ist. Ich achte und ich gebe nach. Toller Ausdruck. Und was kann es heißen? Ja, das kann heißen eben, ich laufe und ich schaue, wo sind Gelegenheiten. Ohne, dass ich sie suche und sage, so, dem werde ich jetzt das und das sagen. Ich war gestern auf der silbernen Abi-Feier, 25 Jahre Abitur. Und ich habe da vorher auch, ich habe gebetet und ich habe gesagt, okay, Herr, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendwie dich zu bezeugen, von dir zu reden, wie auch immer, ich will wirklich nur vorbereitete Dinge tun. Ich will nicht jetzt jedem da meine Geschichte erzählen und aufs Auge drücken, die es wissen wollen oder auch nicht wissen wollen, sondern ich möchte Gelegenheiten haben. Und ich bin mit dieser Haltung hingegangen und ich habe mit Leuten einfach zum Teil nur absolut Belangloses geredet, weil ich gemerkt habe, da ist überhaupt keine Möglichkeit. Ich habe mich dann aber auch nicht gezwungen, das zu machen. Ich habe es auch nicht gemacht. Es wäre absolut auch nicht nützlich gewesen. Und da waren aber zwei Leute. Und ich habe gemerkt, als ich mit ihnen gesprochen habe, ich habe sofort gemerkt, Tür absolut weit offen. Mit denen habe ich gesprochen, mit zwei Leuten von 33. Aber das sind, ja, wir müssen lernen, was das heißt, wenn es offen ist. Oder was ich auch total toll fand, das sind jetzt nur Einzelbeispiele. Ich denke, alle können viel erzählen, vielleicht von solchen Gelegenheiten, die man dann wahrnimmt. Bärbel hat mir mal erzählt, sie ist zu einer Freundin gefahren und manchmal ist es so, dass wenn man jemanden nicht so häufig sieht, dass man was mitbringt, ja, wenn man bei jemandem zum Kaffee eingeladen ist, ein Blümchen oder keine Ahnung, Schokolade oder irgendwas. Und sie hatte nichts dabei und dann hat sie, beziehungsweise sie hat dann gesagt, und dann bin ich auf die Idee gekommen und hab Gott gefragt, was kann ich ihr was von dir mitbringen? Kann ich ihr was von dir mitbringen? Und dann hat Gott geredet und hat ihr ein Wort für sie gegeben. Und mich hat das, als ich das gehört habe, hat mich das so berührt. Da habe ich gedacht, bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Was für eine geniale Sache, wenn man jemandem sowas mitbringen kann. Und ich habe das dann gleich beim nächsten Mal, als ich jemanden besucht habe, habe ich auch gesagt, okay, Gott, hast du was für diese Person? Und Gott hat geredet. Und ich war wirklich, erst habe ich gedacht, naja, also es wird jetzt nicht jedes Mal so sein, ne? Aber warum? Gott möchte das. Gott möchte das doch. Ich bin nur noch nie auf die Idee gekommen, ihn zu fragen. Und das sind vorbereitete Dinge dann. Und ich kam dahin und ich habe dieser Freundin das Wort gegeben und es hat getroffen. Warum? Weil es vom Herrn kam. Und das heißt dieses Wandeln im Geist, bereit zu sein. Also nicht einfach zu sagen, ja, wenn der Herr mir was für sie geben will, dann wird es schon, ja, wird es mir schon irgendwie auf den Kopf hauen oder keine Ahnung, mich anders drauf aufmerksam machen, sondern wir sind achtsam und wir geben danach. Das heißt Wandel im Geist, wenn es um den Dienst geht. Und dazu will ich dich heute aufrufen. Weil ihr durch den Geist Leben habt, so wandelt durch den Geist. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Nicht nur, um alte Verhaltensweisen loszuwerden. Nicht nur, um selber in Freiheit zu kommen. Nicht nur, um selber hineinzukommen in mehr, ja, für mich jetzt, dass ich mich wohler fühle, dass ich mich mit Gott verbunden fühle, sondern um hineinzukommen in das, was Gott für mich hat, auch in diesen Dienst, in diese Berufung und zu helfen, dass andere Menschen auch in die Freiheit hineinkommen. Und es fängt damit an, dass du einwilligst. Es fängt damit an, dass du hier, heute, jetzt einwilligst und sagst, ich möchte bereit sein. Ich bin bereit für das, was Gott mit mir vorhat. Und ich bin bereit, ich will auf den Heiligen Geist achten. Ich will mit ihm in einer Marschreihe gehen, auch bei den Aufträgen. Und selbst wenn ich nicht der Typ bin für Evangelisation, wenn du draußen rumgehst, du gehst über die Straße und du siehst da einen Menschen, dann heißt es nicht, oh, ich muss jetzt zu dem hingehen, den das Evangelium bringen, sondern sag, Gott, hast du was für diese Person? Und du wirst ihn reden hören. Und entweder er hindert dich oder er gibt dir was. Und das kannst du machen, auch wenn du nicht der Typ für Evangelisation bist. Warum? Weil es dann von Gott vorbereitet ist und es wird einschlagen wie eine Bombe, wenn du was von Gott bekommst. Glaubst du das? Weil er es ist, der wirkt. Wisst ihr noch bei Lydia? Nicht die tollen Worte von Paulus haben es gerichtet. Was hat es gerichtet? Der Herr öffnete ihr das Herz, dass sie es bereitwillig aufnahm. Und da kannst du die letzte Pfeife sein im Evangelisieren, Entschuldigung, die Ausdruckswahl. Aber wenn der Herr demjenigen das Herz öffnet, mit deiner absolut begrenzten Wortwahl, mit deiner absolut begrenzten Kraft, wenn der Herr dieser Person das Herz öffnet und sie das bereitwillig aufnimmt, ein Leben wird gerettet und es entsteht möglicherweise, ja, viel daraus. Und die Gemeinde wird aufgebaut. So, sei ermutigt und geh. Bleib nicht stehen, bleib nicht schmollend in der Mitte stehen. Oh, der Herr hat mich gehindert, sondern geh weiter und sag, okay, wo sind die offenen Türen? Ich will gehen. Herr, du wirst mich übers Wasser führen und ich werde nicht untergehen. Warum? Weil du mit mir bist, weil du mir den Auftrag gegeben hast. Ich will es doch nicht, du willst es doch. Und so gehen wir. So gehen wir. So mach dich bereit für das, was Gott mit dir vorhat. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen, das einfach auch von Hingabe redet. Und wenn du das möchtest, dann gib Gott die Antwort und sag, okay, hier bin ich. Hier bin ich, mach das mit mir. Ich will das sehen, ich werde es erleben und ich bin bereit zu gehen. Und ich werde achten und nachgeben, wenn du etwas tun möchtest. Seid ihr dafür bereit? Herr, ich danke dir, dass du hier bist und dass dein Heiliger Geist wirksam ist wie zu allen Zeiten. Herr, ich danke dir dafür, dass du selber es bist, der unsere Herzen bereitwillig macht, dass du selber es bist, der unsere Herzen öffnet für deine Botschaft gerettet zu werden, aber auch für deine Botschaft, sich für mehr bereit zu machen, bereit zu sein, sich dir zur Verfügung zu stellen, bereit zu sein, mit dieser absolut aus unserer Sicht geringen Kraft, mit dieser aus unserer Sicht geringen Begabung, mit dieser absoluten Beschränktheit so zu dienen, dass du Großes dadurch tun kannst. Herr, wir glauben an dich. Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen auf dich und deine große Kraft. Nicht nur, dass du uns durch schlimme Situationen durchbringst. Dafür danke ich dir von Herzen. Aber ich weiß, dass du noch so viel mehr einfach für uns hast. Dass du auch andere durchbringst. Und dass du uns dazu gebrauchst, auch dass andere einen Ort finden, wo sie die Botschaft hören, wo sie Freiheit erleben, wo sie deine rettende Gnade finden. Und ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns dazu begabt und begnadigt hast, genau das zu tun. Herr, so stehen wir jetzt vor dir. Mit Herzen, die offen sind, mit Herzen, die bereit sind. Jeder für sich, jeder individuell für sich. Und du kennst die Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir jetzt nicht nur das für heute uns irgendwie vornehmen und bewegt sind, sondern dass es unser Leben verändert, dass wir anders weitergehen. Dass wir anfangen, Acht zu haben und nachzugeben für das, was dein Heiliger Geist uns sagt. Wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich, Herr. Tu du dein Werk in uns. In Jesu Namen. Amen.